WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin.
Heute wollen wir mal über die neuen Features im Webbrowser sprechen, die auf der Google I.O. vorgestellt werden. Und hier in dem Zuge möchten wir auch einmal über Baseline sprechen, ein ja, 2023 eingeführtes Einordnungssystem, wo man jetzt Features nachgucken kann, die von allen vier Browsern, also dem Chrome, dem Edge, dem Safari und dem Firefox, unterstützt werden. Dafür gibt es quasi zwei Ebenen. Es gibt quasi, wenn die jetzt neu sind und wenn die mindestens 30 Monate implementiert sind. Und dafür gibt es einfach zwei Batches. Einmal quasi newly available und widely available. Und wenn man in diesem widely available Status drin ist, dann kann man sich sicher sein, dass man das auf jeden Fall überall nutzen kann und dass die meisten Nutzer quasi das auch nutzen können.
Es sei denn, irgendwer updatet 30 Monate nicht, aber dann kann man den vielleicht auch ausschließen einfach.
Ja gut, wenn du 30 Monate nicht updatest, aber gut, es gibt ja auch immer noch Leute, die haben noch Internet Explorer im Einsatz. Ja. Auch hart.
Die sind auch nicht in der Baseline drin.
Nee, zu Recht nicht. Genau, heute wollen wir über einen Artikel sprechen, den wir euch auch verlinkt haben auf der Webdesk-Seite. Da wird quasi einmal zusammengefasst, was auf der Google I.O. quasi neu in die Baseline gekommen ist. Und da wollen wir heute einmal drüber gehen.
Ja, weiß nicht, sehr spannendes Thema. Und ich finde es irgendwie cool, dass, wenn wir gleich sehen, welche Sachen da reingekommen sind, was mittlerweile dann schon alles nativ geht. Ne? Weil viele der Dinge kennt man vielleicht über Frameworks oder irgendwelche Zusatzsachen, die man sich installiert hat. Und das braucht man bald alles nicht mehr, ne?
Ja. Ja, vor allem ist da jetzt auch nichts dabei, wo ich so denke, boah, würde ich jetzt niemals nutzen oder kann ich mir nicht vorstellen, dass man das irgendwann mal gebrauchen kann. Die meisten Sachen sind eigentlich recht cool, das muss man schon sagen.
Ja, zielt manchmal so ein bisschen darauf an, ob man Anwendungen entwickelt oder vielleicht eine UI lebt. Ich glaube, manches ist eher spezifischer, aber können einfach mal anfangen.
Ja. Ja, fangen wir an mit Size Container Queries. Das befindet sich auch im Bereich der Media Queries und da kann man ja jetzt schon zum Beispiel auf die Größe des Browser-Bildschirms drauf zugreifen und dann Styles für bestimmte Größen setzen. Was man aber noch nicht konnte, war abhängig von dem Parent etwas zu setzen. Also wenn das jetzt größer oder kleiner ist. Und jetzt kann man auch für den Parent quasi sagen, wenn du jetzt weniger als 300 Pixel hast, dann wende bitte folgenden Style an. Oder wenn du mehr Platz als 300 Pixel hast, wende bitte folgenden Style an. Sodass du jetzt quasi dich besser in Sachen integrieren kannst. In Abhängigkeit quasi von deinem umliegenden Div als Beispiel.
Was man damals immer mit JavaScript gelöst hat und dann die Container Size ausgelesen hat, um dann das irgendwelche CSS-Klassen oder so anzuwenden auf das Child, ne? Kann man jetzt ja einfach sagen, hey, wenn das Div unter 400 Pixel fällt oder so, dann bitte umbrechen oder weiß ich nicht, Schriftgröße verändern, irgendwelche wilden Sachen. Schon praktisch.
Ja, ich glaube, das ist gerade cool, wenn du Sachen wiederverwenden möchtest und dann mal unterschiedliche Größen hast. Weil manchmal hast du ja auch Dinge wie Schriftgröße und so, die sind halt sehr einheitlich gesetzt. Und jetzt hier kannst du natürlich auch mal kleinere Schriftarten zum Beispiel nehmen, wenn du mehr Platz brauchst. Oder ich glaube, das Schriftartenbeispiel ist doof. Aber wenn du dich jetzt mal irgendwie anders integrieren musst, du bist irgendwie eine Standardkomponente für den Einkaufswagen und du kannst manchmal den Einkaufswagen groß anzeigen, manchmal klein, vielleicht manchmal als Seitenelement, dann kannst du dich da halt adaptieren und das konntest du vorher nicht.
Ja, zahlt auf jeden Fall auf Responsive Design ein. Stand, glaube ich, auch in diesem Artikel jetzt drin, dass dieser Feature-Wunsch schon so lange da drin ist, wie es das Responsive Design gibt. Also schon etwas länger. Aber ja, gefühlt ein bisschen spät, weil Surfen auf dem Handy macht man schon ein bisschen länger jetzt. Aber nicht verkehrt, dieses Feature, würde ich sagen.
Ja. Ja, Ja, also wirklich alles, was in Richtung, man kann besser mit CSS auf Dynamik eingehen, ist immer gut. Ich habe das Gefühl, früher war man da sehr eingeschränkt, da hat man eigentlich alles immer mit festen Pixeln gemacht.
Ja, oder mit wilden JavaScript-Funktionen, die dann irgendwie auf Resize hören und dann immer alles neu berechnen, was sich schon irgendwie beim ersten Nutzen sehr eigenartig anfühlt und irgendwie, also das sehr rechenintensiv wäre immer.
Ja. Ja, gut. Zum Glück sind wir aus den Bereichen raus, wo man das machen muss. Und jetzt kann man halt auch dynamisch dann mit dem CSS arbeiten. Und kann vielleicht doch mal Icons kleiner machen bei Material. Die sind halt immer mit Text und Pixeln, die kannst du nicht so richtig gut skalieren und so. Das sind halt so Sachen, die kann man dann gut machen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, der nächste. Der CSS-Doppelpunkt-Has-Selektor. Also man kennt ja so ein paar von diesen Selektoren, ne, wie is und not. Und jetzt gibt Has an, dass man, wenn man ein Element selektiert und das, was dann in die Klammern kommt, quasi in dem Bezug auf dem, was davor steht, ausgewertet wird. Also wenn man ein P-Tag hat und schreibt dann P-Has spawn, dann kann man halt das Parent, also das P in diesem Fall, stylen, wenn die Bedingung in dieser Klammer erfüllt ist. Also zum Beispiel in dem Tag ein spawn verwendet wird oder in dem P eine Liste drin steht oder weiß ich nicht, wenn ich eine Überschrift habe, wo ein Link drin ist. Oder aber auch mit dem Plus kann ich auch sagen, dass wenn ich, weiß ich nicht, zwei Überschriften hintereinander packe, dann wenn halt eine H2 auf eine H1 folgt, dann mach, weiß nicht, bei dem H1 eine geringere Margin oder mache die Farbe anders. Das ist schon wirklich sehr praktisch und ich glaube, da bin ich auch schon das öftere Mal drüber gestolpert und habe immer festgestellt, dass es dann irgendwie doch nicht geht, so wie ich möchte.
Ja, da baut man sich dann immer wunderbare, schöne Konstrukte zusammen, damit das dann doch funktioniert.
Ja, oder muss halt JavaScript-Magie anwenden. Ja. Das ist schon wirklich... Und ich würde auch sagen, das ist auch nötiger, was heißt nötiger, das ist auch schon brauchbar, wenn man ein CSS-Framework oder weiß ich nicht, sowas wie Tailwind, Bootstrap, Material vielleicht auch, wenn man sowas einsetzt, dass man das schon mal braucht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich auf jeden Fall auch einen Anwendungsfall. Aber auch wenn man das nicht braucht, ist es auch immer schön, wenn die Frameworks quasi unterstützt werden, weil je weniger Magic die einbauen, desto besser ist es auch für uns. Das muss man halt auch sagen.
Ja, das auf alle Fälle. Also Bundle Size ist ja schon immer noch ein Thema, auch wenn das Internet schnell ist. Außer hier in Deutschland, ja. Aber... Nee, finde ich schon sehr praktisch.
Außer sitzt in der Bahn, dann ist immer schwierig.
Ja. Je länger ich drüber nachdenke, gerade das mit den Überschriften, das ist so der Klassiker, dass du von allen Überschriften erstmal das Spacing oder das Margin komplett rausnimmst, damit das halt in diesen Spezialfällen gescheit aussieht und dann packt man es immer wieder händisch an manchen Stellen drauf, wo man weiß, dass es gerade geht. Das mache ich recht häufig. Und das könnte hier einfach wegfallen. Schon cool.
Ich glaube, wenn du entwickelst, werden dir noch 20 andere Fälle einfallen, wo es cool ist.
Ja.
Das sehe ich jetzt schon.
Man muss dann nur im richtigen Moment auch noch drauf kommen.
Ja, gut. Das ist noch das Thema. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, dem CSS-Grid-Layout Subgrid. Genau, also es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn man in einer oberliegenden Komponente ein Grid definiert hat, da quasi in unterliegenden Komponenten drauf zuzugreifen. Normalerweise ist das ja so, wenn man sich jetzt zum Beispiel Karten zusammenbaut, dann hat man erstmal ein Grid, damit man die ganzen Karten irgendwie anordnen kann. Und in der Karte hat man dann nochmal ein Grid, damit man das Kartenlayout irgendwie strukturiert. Und die kommunizieren natürlich nicht untereinander, sondern jedes innenliegende Grid, also jedes Nested Grid, steht dann für sich alleine. Und sobald man mal Dinge haben möchte, die zwischen den Grids in diesem Layout dann gleich sein sollen, ging das aktuell nicht. Das konnte man entweder durch fixe Höhen machen oder so weiter. Also als Beispiel mal, da gibt es ja meistens so einen Titel, der ist dann vielleicht auch mal zweizeilig und du möchtest jetzt, dass der Body immer an der gleichen Stelle anfängt, also der Textinhalt immer an der gleichen Stelle anfängt, dann musstest du entweder überlegen, eine fixe Höhe zu setzen, damit das wirklich auch immer den gleichen Abstand hat. Oder muss das irgendwie anders machen? Jetzt kann man mit Subgrid sagen, ich möchte aber bitte das Grid von dem darüberliegenden Parent übernehmen, sodass alle Rows zum Beispiel immer gleich hoch sind. Da kann man quasi außen sagen, ich brauche jetzt anstatt nur einem Row, brauche ich jetzt vier, weil ich möchte die immer im Kartenlayout nutzen. Und dann kann ich die Rows überall gleich machen.
Also ich habe es verstanden, Kevin.
Du hast es verstanden. Ich weiß auch nicht, ob es der Zuhörer verstanden hat. Vielleicht machen wir nochmal ein Bild davon rein in die Caption, damit man sich das einmal angucken kann.
Dann kann man sonst ja auch nachlesen. Es gibt sehr viele Beispiele dazu. Das Key-Ding ist ja einfach, dass wenn ich irgendeinem Element sage, hier Template Column oder Template Row ist jetzt Subgrid, dann wird das Grid aus dem Parent verfügbar und man kann sich an deren Linien und Kästchen und so ausrichten, an deren Grid-Elementen.
Ja.
Dadurch kann man halt einheitlichere Layouts über mehreren Elementen machen, was schon sehr, wirklich sehr praktisch ist.
Wichtig ist übrigens nicht nur, du musst nicht direkt darunter liegen, sondern du kannst auch tiefer liegende Elemente haben. Also du kannst auch 5 Ebenen machen und dann immer noch auf das Grid zugreifen. Das geht anscheinend auch. Und was spannend ist, du kannst dir überlegen, ob du nur die Rows übernimmst oder nur die Columns oder beides. Also wenn du nur die Höhe haben möchtest, dann kannst du zum Beispiel nur die Rows übernehmen und die Columns selbst machen. Ob das jetzt verwirrend wird, muss man sich da mal überlegen, aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, da bist du halt flexibel aufgestellt.
Ja, wenn ich an Grids denke, denke ich immer an diese Grid-Layouts, die ist, weiß nicht, ob Bootstrap sie erfunden hat, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber diese 12 Columns, das war doch mal der Klassiker. Es gibt immer 12 Columns. Und dann hat man da Diffs in Diffs in Diffs verschachtelt, um diese Grids überall hinzuzaubern. Genau, das kann man jetzt hier auch machen, nur dass man halt sagen kann, hey, ich möchte mich aufs Parent Grid irgendwie beziehen. Schon cool. Ich glaube, schon cool wird heute mein Lieblingswort. Ich finde das alles schon cool, was hier drin steht.
Du könntest ja jetzt auch ein riesiges Grid machen mit 100 mal 100 Columns und kannst dann deine Sache so aufbauen, wie du das möchtest.
Ja, du kannst auch 1024 mal 768 nehmen und dann nennst du es Pixel.
Alter. Ja, das könntest du. Aber genau. Ich liebe ja Grids, ich finde das super. Ich finde auch die Möglichkeit jetzt super, die darüber liegenden Parents zu verwenden. Ich glaube, das ist ein Feature, was da nochmal mehr Flexibilität reinbringt und du da einfach auch in manchen Fällen jetzt das einfach schöner lösen kannst.
Ich denke auch. Schon cool.
Wie oft möchtest du das noch sagen?
Weiß ich nicht. Wenn wir so einen Videopodcast machen würden, könnte ich jetzt einen Zähler einblenden, der dann immer eins hochzählt.
Gut, dass wir das nicht machen. Okay, wollen wir weitermachen?
Kommen wir lieber zum nächsten, genau. CSS-Nesting. Ich finde, da sagt die Überschrift irgendwie schon alles. Also sowas wie SAS, SCSS und andere Preprocessors, die können das ja schon länger und da bedient man sich. Hier steht auch, dass man sich da die Variablen, also die CSS Custom Properties abgeguckt hat. Bedient man sich dem, dass man jetzt einfach CSS-Sachen verschachteln kann und das dann auch quasi die verschachtelte Struktur des HTMLs widerspiegeln kann. Also wenn ich 2 Diffs ineinander habe und das zweite im ersten selektieren möchte, kann ich das jetzt über Nesting machen. Außerordentlich praktisch, würde ich sagen. Ich finde, das war schon oft allein ein Grund, warum man SCSS einsetzen sollte, damit man diese super langen, unlesbaren CSS-Selektoren vermeidet.
Das ist wieder mal ein Schritt, wo man merkt, das war sinnvoll. Warum hat man das nicht direkt aufgenommen?
Ja, gefühlt ist da auch wieder lange nichts passiert und dann haben sie erkannt, jetzt wird's Zeit.
Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Es wird jetzt ein Search-Element geben. Als ich den Punkt gelesen habe, habe ich gedacht, cool, jetzt gibt es endlich ein HTML-Element, wo man einfach cool eine Suche programmieren kann. Ist damit aber leider nicht gemeint. Sondern da geht es eher so in diese Richtung, Text zu machen, damit man weiß, woher kommt das. Ähnlich wie zum Beispiel das Header-Element. Das konnte man früher auch schön mit Diffs machen. Und dann hat man da eine Rolle angegeben, dann konnte man das zuordnen. Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, hier gibt es jetzt eine semantische Benennung quasi von Bereichen wieder. Und
also wie es Artikel, Site, Footer, Header gibt, gerade für Sachen wie Screenreader oder andere mit Sachen, um die Seite zugänglicher zu machen, da hilft das dann einfach, ne? Dass man dann seine Suche und Filter halt semantisch richtig benennen kann im HTML oder richtig auszeichnen kann.
Genau, dafür ist das halt gedacht. Und also der Vorteil ist jetzt auch, du musst keinen Input haben, damit das eine Suche sein kann. Also du kannst das jetzt auch ein bisschen anders machen. Das ist technisch schon mal ein Vorteil. Aber rein für dieses ganze Thema Screenreader und so ist es halt jetzt dafür gedacht, damit man das zuordnen kann. Ja. Ja.
Aber genau, zahlt auch ein bisschen darauf ein. Accessibility ist immer wichtiger und wird immer mehr ein Thema, habe ich das Gefühl. Also auch zu Recht. Und ja, da brauchen wir sowas und dann müssen wir halt zusehen, dass das die Leute auch alle richtig verwenden.
Ja, vielleicht gibt es dann auch im Material irgendwann mal eine richtig schöne Suche.
Also wenn es an dem Element gescheitert ist, weiß ich nicht.
Glaube ich nicht. Okay, kommen wir zu den Responsive Videos. Das ist quasi die gleiche Idee, wie aktuell umgebaut wurde bei den Images. Also bei dem Image-Tag kann man ja, also bei dem Picture-Tag kann man ja jetzt mittlerweile mehrere Sources angeben. Und da kann man entscheiden, welches Bild lädt man, wenn man bestimmte Größen zum Beispiel hat. Und das gab es für Videotags.
Bietet halt viele Alternativen einfach an, ne? Innerhalb von Codierung, Größe, mir fällt mir gerade auch nicht ein.
Ich glaube, das sind die beiden.
Genau, und das Picture-Element sucht dann halt für sich das Passende automatisch da raus aus dieser Liste und lädt das dann. Ne?
Genau, und so ist das jetzt beim Videotag zum Beispiel auch. Kannst zum Beispiel sagen, wenn das jetzt, mein Platz sind nur 300 Pixel, dann lade ich halt das kleinere Video. Weil warum sollte ich jetzt hier das Full HD aufgelöste Video laden, wenn ich sowieso nicht so viel Platz habe? Ja. Und das kann man damit jetzt auch machen.
Auch sehr straightforward irgendwie.
Ja, ich glaube, oft lädst du eigentlich immer nur ein Video oder du bindest YouTube ein, weil du das ja meistens nicht selbst hostest. Aber ich glaube, für alle, die das jetzt auch selbst hosten, macht, glaube ich, Sinn, sich zu überlegen, hey, ich mache jetzt wirklich eher das kleinere Video, damit das hier nicht doppelt so groß ist.
Ja, denke ich auch. Also auf Webseiten, Webportalen, die viel Videos selbst einbinden oder vielleicht viel Content darüber kreieren, macht das schon Sinn. Und das ist auch wieder, wie auch bei allen anderen Sachen, klar, da gibt es JavaScript, Libs für und sonstige Dinge, die das auch ermöglichen, aber jetzt geht es halt einfach Built-in, was eigentlich immer ein bisschen besser ist.
Ja, das auf jeden Fall. So, André, jetzt haben wir hier die Hälfte besprochen. Ich glaube, es ist Zeit, um einfach mal hier einen Cut zu machen, damit die Folge nicht zu lang wird. Was meinst du dazu?
Ich denke auch.
Jo, lass uns das so machen.
Bis dann.
Bis dann, André. Ciao.